Ich glaube, Sie haben es vorher bei Volker Gekle gemerkt, das ist gar nicht so einfach, das Thema richtig zu formulieren, nicht an die Sündenvergebung, sondern ich glaube, Punkt, 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 die Vergebung der Sünden, Erkenntnis, Bekenntnis und Zuspruch der Sündenvergebung, das soll an diesem Nachmittag uns jetzt beschäftigen. Ich habe heute Morgen gedacht, als ich Freund und Kollege Hartmut Schmid zugehört habe, der hat schon alles gesagt, was auch nicht ganz verwunderlich ist, weil das ja dasselbe Wort, dasselbe Evangelium ist, aber nehmen wir es einfach so aus zweier oder dreier Zeugen Mund, das, was an einem Psalm deutlich wird, jetzt in der thematischen Zusammenstellung. Wir befinden uns gegenwärtig in einer seltsam zwiespältigen Situation. Wenn man in unsere Kirche hineinschaut, und selbst das hat er heute Morgen schon gesagt, dann regt sich immer wieder an einer Stelle massiver Widerstand, und zwar dort, wo der Tod Jesu für unsere Sünden als Sühnetod bekannt und verkündigt wird. Und man sagt da immer wieder, das ist brutal, das ist blutrünstig, das ist menschenverachtend. Und Ähnliches gilt dann auch entsprechend für die Feier des Abendmahls. Dort werde immer von Sündenbekenntnis und Sündenvergebung gesprochen und dadurch würden doch die Gottesdienste düster und traurig. So kann man etwa lesen, von ausgelassenem Leben und Seligkeit ist in unseren Abendmahlsfeiern wenig bis nichts zu spüren. Die meisten Lieder sind eher auf schwere Töne denn auf Halleluja gestimmt. Die meisten Gebete, die ganze Handlung ist beherrscht durch die Erinnerung an Sünde und Schuld. Ein düsterer, mühseliger und beladener Grundton geht durch alles hindurch. Viele Abendmahlsfeiern machen eher den Eindruck von Trauerversammlungen, bei denen man den Gästen nichts anmerkt von der heiligen Freude, dass sie dem großen Freudenmeister begegnet sind und am Tisch des Herrn Vergebung der Sünden empfangen haben, die doch Leben und Seligkeit zur Folge hat. Wenn man jedoch aus unserer Kirche hinausschaut und in die Gesellschaft guckt, in die Umwelt, dann begegnet uns überraschend oft das Thema Schuld und Sehnsucht nach Vergebung. Nur ein paar Beispiele dazu. Heute vor einer Woche sind 10 neue Staaten, unter anderem Lettland, der Europäischen Union beigetreten. Und in diesem Zusammenhang sind regelmäßig die Schuldverstrickungen der vergangenen Geschichte in Erinnerung gerufen worden. Zeichen der Versöhnung finden und fanden ganz besondere Beachtung. Aber auch die alten Wunden werden wieder angerührt, woran zum Beispiel dieses Denkmal in Paris erinnert, lasst uns vergeben, aber niemals vergessen. Politischer Bereich. In ganz anderer Form tritt die Frage nach Schuld und Vergebung in zahllosen Talkshows in unsere Wohnzimmer. Dabei erhofft sich der Talkgast Entlastung von seinem Problem, indem er vor einem Millionenpublikum über seine Intimsphäre Auskunft gibt, ohne die Folgen zu bedenken. Ein Beobachter bemerkt dazu, das Outing eines womöglich lange gehüteten Geheimnisses mag im ersten Augenblick vielleicht befreiend sein. Die Auswirkungen sind jedoch überhaupt nicht absehbar. Es gibt keinerlei Unterstützung für Talkgäste, denen langsam dämmert, viel zu viel oder viel zu Intimes preisgegeben, sich und andere aufs Beschämendste entblößt oder zum Narren gemacht zu haben. Sie müssen damit leben, vor Millionenpublikum ihre Probleme und Unzulänglichkeiten zur Schau gestellt, ihre Eltern beschimpft, ihre Ehepartner des Versagens oder der Untreue, ihre Arbeitskollegen des Mobbings geziehen zu haben. Der vorgegaukelte, reinigende Effekt schlägt fatal ins Gegenteil um. Wenn Sie so wollen, Beichtstuhl jetzt plötzlich vor Millionen Zuhörern, aber ohne Vergebungszuspruch. Der Schrei nach Befreiung von Schuld und Last, nach Zuspruch der Vergebung hat inzwischen auch die Psychologen erreicht. So wurde 1996 ein Kongress für Vergebenstraining veranstaltet. Und es werden Vergebungsseminare angeboten, um die körperlich und seelisch heilsamen Wirkungen der Vergebung nutzbar zu machen. Vergeben meint dabei, und so wird das hier beschrieben, nicht verzeihen oder vergessen, sondern heißt, gib deinen Groll auf, zu dem du eigentlich ein Recht hast. Denn wenn dir das gelingt, dann profitierst du selbst am meisten. Wenn du dich von deinen Rachegefühlen befreien kannst, dann wirst du selber psychisch gesund. Schuld und Vergebung innerhalb und außerhalb der Kirche. Man kann diese Beobachtungen sehr knapp in dem Urteil eines Psychologen aus den 80er Jahren zusammenfassen, der sagt, die Schuldfrage ist in den letzten Jahrzehnten weitgehend aus den Beichtstühlen der Kirchen in die Sprechzimmer der Psychotherapeuten abgewandert. Und vor diesem Hintergrund, der eben unsere heutige Situation markiert, wollen wir dieses Thema in 4 Schritten bedenken. Das erste: Sünde will geglaubt werden. Vielleicht halten Sie ja diese Überschrift für einen Druckfehler. Was hat denn Sünde mit Glauben zu tun? Um Sünde zu erkennen, brauche ich doch keinen Glauben, da brauche ich nur die Augen aufzumachen und dann drängt sie unübersehbar herein. Ja und nein, möchte ich mal antworten. Natürlich werden uns die Auswirkungen der Sünde Tag für Tag drastisch vor Augen geführt. Mord und Totschlag, Ehebruch und Untreue, Betrug und Korruption. Aber gleichzeitig haben wir alle die angeborene Neigung, Sünde zu entschuldigen und zu verharmlosen. Aus Ehebruch wird der kleine Seitensprung. Der Gegner wurde nicht ermordet, sondern auf die Seite geräumt. Und statt des Betrugs wurden einfach alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft. Heute sündige ich ein bisschen, sagt der Diabetiker und verzehrt noch ein Stück Sahnetorte. Und er fühlt sich dabei genauso unschuldig wie der Umweltsünder oder der Verkehrssünder. Wenn wir nur auf die moralischen oder unmoralischen Auswirkungen von Sünde schauen, dann ist unser Blickwinkel entscheidend eingeschränkt. Dann funktioniert auch unser Entschuldigungsmechanismus wie geschmiert. Das hört sich dann zum Beispiel so an: Ich gehe nicht mit meinen Gegnern so um wie die alliierten Soldaten mit den Irakern, also bin ich kein großer Sünder. Oder ich verhalte mich gegenüber meiner Ehefrau nicht wie David Beckham gegenüber der seinen, also bin ich ein relativ guter Ehemann. Ich habe vielleicht ein paar kleine Fehler und Schwächen, aber wer hat das denn nicht? So ein richtiger Sünder, das bin ich nun wirklich nicht. Da könnte ich dir eine ganze Reihe von Zeitgenossen nennen, auf die das zutrifft. Sünder, das sind die anderen. Und so denken Menschen nicht nur außerhalb der Kirche, so denken auch Christen, auch fromme Menschen. So denke auch ich, weil wir uns an dieser Stelle alle sehr ähnlich sind. Wenn wir nur auf die moralischen oder unmoralischen Auswirkungen von Sünde schauen, dann ist unser Blickwinkel entscheidend eingeschränkt, haben wir gesagt. Warum? Der Grund dafür liegt darin, dass wir dabei noch gar nicht mit Gott gerechnet haben. Sünde ist kein Allerweltsbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Sünde ist nicht einfach so ein Sachverhalt, sondern eine Beziehung ist gestört und zerstört. An dir habe ich gesündigt, bekennt David, und das haben wir heute Morgen anhand von Psalm 51 gehört. Eigentlich ging es doch um Bathseba und Uriah. Aber nein, von den beiden ist im gesamten Psalm, abgesehen von der, vom Rahmen am Anfang, überhaupt nicht mehr die Rede. Die kommen gar nicht vor. Es geht jetzt nur um Gott und David. Eine ganz ähnliche Szene im Neuen Testament. Petrus macht auf den Befehl von Jesus hin den Fischzug seines Lebens. Überall zappeln und springen Fische im prallvollen Netz. Und mitten in dieses grandiose Petri-Heil hinein ruft Petrus aus: Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Er spricht nicht von den Fischen. Er bezieht sich nicht auf die Kollegen. Er spricht nur von Jesus und sich und sagt: Geh du hinaus, denn ich bin ein Sünder. Wie kam dem Petrus denn so plötzlich sowas? Offenbar ist ihm bei diesem einzigartigen Fischzug etwas Einzigartiges aufgegangen. Er sah sich plötzlich mit seinem ganzen Leben im Lichtkegel dieses Jesus. Und damit sah er sich im Lichtkegel des heiligen Gottes. Und damit ist zutage getreten, was normalerweise verborgen bleibt. Wir sehen hier klar, er sah klar mit Gottes Augen. Und das musste zu dem schmerzlichen Ausruf führen: Vor dir, vor deiner Heiligkeit kann ich gar nicht bestehen, ich bin ein Sünder. Sünde hat es zuerst und vor allem mit Gott zu tun. Wir werden offenbar vor ihm. Unsere Entschuldigungen und Erklärungen sind nun vollkommen überflüssig. Die Schminke wird abgewischt, die Theaterkulissen werden abgeräumt. Alles kommt so ans Licht, wie es wirklich ist, wie wir wirklich sind, wie wir wirklich vor Gott sind. Dabei tritt nun etwas sehr Merkwürdiges zutage. Sünde vor Gott, das ist gar nicht zuerst der Ehebruch eines David oder der Totschlag eines Mose. Das sind gar nicht zuerst die bösen Taten mit ihren bösen Auswirkungen, sondern Sünde, das ist im tiefsten die Überzeugung: Ich brauche keinen Gott. Ich kann's alleine. Ich weiß selbst, was ich zu tun und zu lassen habe. Indem ich auf dieser meiner Überzeugung beharre, will ich Recht behalten. Und indem ich darauf beharre, mache ich Gott mit seinem Urteil über mich zum Lügner. Das ist Sünde. Sein wollen wie Gott, wissen, was gut und böse ist, einen Turm bauen, der bis zum Himmel, bis zu Gott reicht, und sich dadurch einen Namen zu machen. Ich bin wer? Nicht mehr Geschöpf sein wollen, sondern selber Schöpfer und Gott spielen wollen. Das ist Sünde. Und deshalb lässt sich Sünde gerade nicht an den moralischen Folgen erkennen. Es gibt Menschen, die ein moralisch tadelloses Leben führen. Und dennoch sind sie vor Gott Sünder und stehen deshalb unter seinem Strafgericht. Paulus war so einer, vor den Menschen untadelig. Aber dann erkennt er, vor Gott zählt das so viel wie Müll. Luther war so einer, ein vorbildlicher Mensch, Mönch und Mensch. Aber später bekennt er: In Wirklichkeit hasste ich Gott, weil ich nicht imstande war, Gottes Gesetz zu erfüllen. Und dasselbe zeigt sich auch in der Begegnung des reichen Jünglings mit Jesus. Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Perfekt. An der Oberfläche alles in bester Ordnung. Einwandfreier Lebensstil. Aber damit ist nur oberflächlich verdeckt, dass das Herz nicht an Gott hängt, sondern am Besitz, und dass deshalb das Grundgebot, das erste, übertreten wurde. Man behauptet immer wieder, wer so viel von Sünde redet wie die Christen, der muss einfach bedrückt, niedergeschlagen, traurig werden. Bei dem sind die Depressionen fast vorprogrammiert. Aber damit ist gerade das Entscheidende übersehen. Wer vor Gott wahr wird, der hört endlich mit dem Versteckspiel auf. Der kann endlich die Maske fallen lassen. Der braucht sich und andern nicht mehr krampfhaft etwas vorzuspielen. Offen vor Gott und dem Nächsten, da ist die Hilfe eigentlich schon da. Das Zweite, ich glaube die Vergebung der Sünden. Was für die Sünde gilt, das gilt natürlich erst recht auch für die Vergebung. Sie liegt nicht auf der Straße, sie will geglaubt werden. Und das bekennen wir jedes Mal, wenn wir das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Allerdings muss man hier aufpassen, das ist sozusagen das Trickreiche an den Pünktchen. Ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube aber nicht an die Sündenvergebung. Das geht gar nicht, an die kann man nicht glauben. Man kann nur an den dreieinigen Gott glauben. Deshalb also die Pünktchen. Ich glaube an den Heiligen Geist und aus diesem Grund ist auch nun die Sündenvergebung eine Sache des Glaubens und nicht etwas, was man in der Zeitung so nachlesen könnte. Wenn uns das zugesprochen wird, in der Beichte oder auch im Abendmahl, dir sind deine Sünden vergeben, dann soll ich das im Glauben für mich gelten lassen. Fröhlich annehmen und wissen, so meint es Gott mit mir. Das heißt, ich glaube die Vergebung der Sünden. Und nun kommt nicht nur ans Licht, wer ich im tiefsten Grunde vor Gott bin, sondern jetzt kommt auch ans Licht, wie Gott im tiefsten seines Herzens zu mir eingestellt ist. Jetzt wird auf einmal deutlich, in aller Öffentlichkeit deutlich, dass Jesus Christus auch für mich gestorben ist, für meine Sünde, für meine geballte Faust gegen Gott. Jetzt kommt es zu diesem fröhlichen Wechsel, wie Martin Luther sagt. Er sagt, das ist wie so bei einer Hochzeit. Da ist auf der einen Seite Christus als der strahlende Bräutigam. Er hat alle Güter, das ganze Heil, den ganzen Himmel auf seiner Seite. Und dann steht auf der anderen Seite die Braut, das sind wir, arm, verachtet, mit Schuld, Sünde und Verlorenheit. Aber nun verbindet der Glaube als der Brautring dieses ungleiche Paar zu einem Ehepaar auf unzertrennliche Weise. Und wie in einer Ehe herrscht nun Gütergemeinschaft, gehören alle Güter des Bräutigams der Braut und umgekehrt. Er nimmt alle Schuld, alle Sünde auf sich. Seine Gerechtigkeit aber ist so stark und mächtig, dass die Sünden in ihm, wie Luther sagt, verschlungen und ersäuft werden. Und er ruft aus, ist nun das nicht ein fröhlicher Hausstand, da der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus die arme, verachtete Braut, er sagt wörtlich das böse Hürlein, zur Ehe nimmt und sie von allem Übel freimacht, sie mit allen Gütern zieret. So ist's nicht möglich, dass die Sünden sie verdammen, denn sie liegen nun auf Christus und sind in ihm verschlungen. Wenn wir Evangelium sagen, dann meinen wir diesen wundersamen und fröhlichen Wechsel. Wenn wir vom Glauben reden, dann meinen wir diese atemberaubende Beziehung zu Jesus Christus. Und deshalb ist das Thema Sünde und Vergebung eben gerade nicht düster und bedrückend, sondern befreiend, hell und begeisternd. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit, das stimmt tatsächlich. Wer das bei sich und bei anderen erfahren hat, der weiß wirklich, was Freude und Neuanfang ist. Und damit Sie sehen, dass Luther auch von Gefühlen, von Empfindungen sprechen kann, nochmal ein Zitat von ihm. Er sagt, Wenn dir deine Sünden vergeben sind, dann musst du das fühlen und bekennen in deinem Herzen. Wenn dich die Freude nicht packt, dann denk nicht nur, dass du schon glaubst. Vielmehr ist das Wort noch in den Ohren stecken geblieben und es schäumt dir noch auf der Zunge, so wie der Schaum auf dem Bier. Vergebung, will er damit sagen, das ist nicht nur Schaum, sondern das ist das wirklich Wahre. Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass unsere Botschaft, unsere kirchlichen Aktivitäten und Veranstaltungen stets neu auf diesen Punkt hinzielen. Jesus Christus erschließt uns das Leben, befreit uns von der Last, verbindet uns mit Gott. Ein dritter Punkt. Christlich mit Sünde umgehen. Wir haben es am Anfang gesehen, wir lesen es jeden Tag in der Zeitung und wir kennen es bestens von uns selbst, wie Menschen mit der Sünde umgehen, vertuschen, verharmlosen, verdrängen, verneinen. Das sind nur einige der beliebtesten Methoden. Und wir sollten nie vergessen, auch wir selber wenden diese Methoden nur allzu gerne an. Doch das ist nun weder hilfreich noch christlich. Denn gerade durch das Verdrängen und Vertuschen entwickelt die Sünde ihre ganz besondere Macht. Die Auswirkungen umfassen alle Bezüge des Menschseins. Die Psalmbeter können ein Lied davon singen und ich nenne Ihnen jetzt einfach so im Staccato einige dieser Aussagen. Gebeine und Seele sind erschrocken, sie verschmachten, der Saft vertrocknet. Der Leib ist völlig krank, mit Wunden bedeckt. Der Gang ist gekrümmt, der Mensch matt und zerschlagen. Die Gebeine sind zerschlagen, die Tage sind vergangen wie ein Rauch. Der Leib ist zerfallen, der Geist ist in Ängsten, das Herz erstarrt. Bis in den Bereich der seelischen und körperlichen Gesundheit hinein ruiniert Sünde den Einzelnen und seine zwischenmenschlichen Beziehungen, und aus diesen Verstrickungen kann sich der Mensch selbst nicht befreien. Wie aber dann mit Sünde recht umgehen? Das wird uns enthüllt in Gottes Wort und nun diese drei Schritte. Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Sündenvergebung. Paulus beschreibt uns in 1. Korinther 14 sehr anschaulich, was passiert, wenn ein Mensch mit dem Wort Gottes konfrontiert wird. Wenn Gottes Wort im Gottesdienst laut wird, ein Ungläubiger zu euch kommt, dann, so sagt Paulus, wird er von allen geprüft und überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Er erkennt sich selbst im Licht des Wortes Gottes. Und damit verbunden ist die Erkenntnis, ich bin ein Sünder. Wir haben es von David gehört, wir haben es vorher von Petrus gehört. Denken Sie noch an den großen Jesaja, den Propheten. Der Gott auf dem hohen und erhabenen Thron sitzt, hört die Anbetung der Engel, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Aber das ruft bei ihm keine Begeisterung, sondern blankes Entsetzen hervor. Weh mir, ich vergehe, ich passe nicht hierher. Gottes Erkenntnis oder Christus Erkenntnis bringt Selbsterkenntnis. Und diese Selbsterkenntnis ist nichts anderes als Sündenerkenntnis. So gehört es zusammen. Gottes Christuserkenntnis erschließt Selbsterkenntnis und Selbsterkenntnis die Sündenerkenntnis. Und aus dieser Erkenntnis erwächst nun umgehend das Bekenntnis. Ich habe gesündigt. Wir haben es bei David gehört. Und zwar nochmal, in erster Linie ist dies ein Bekenntnis gegenüber Gott. An dir habe ich gesündigt. Natürlich soll damit nicht verschwiegen werden, dass auch unsere Mitmenschen betroffen sind von unserer Sünde. Sehr deutlich wird es etwa in der Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15, der bei der Rückkehr bekennt: Ich habe gesündigt gegen den Himmel, das heißt gegenüber Gott, und vor dir, meinem Vater. Hier nur ein ganz kleiner, etwas praktischer Hinweis dazu. Man hört gerade auch in christlichen Kreisen immer wieder Aussagen, die wie Sündenbekenntnisse klingen. Aber in Wirklichkeit sind es gar keine. Zum Beispiel hört sich das dann so an: Ich habe an dieser Stelle vermutlich einen Fehler begangen. Oder gestern hat sich bei mir leider wieder eine alte Schwäche bemerkbar gemacht. Oder wenn sich ein Missionar, Pfarrer, Prediger verabschiedet: Sollte ich in diesen letzten Jahren jemanden Unrecht getan haben, so tut es mir von Herzen leid. In Wirklichkeit ist das alles nichts anderes als eine sehr schön verkappte Selbstrechtfertigung. Jeder macht Fehler und hat Schwächen, ich auch, falls das bei mir der Fall gewesen sein sollte, Klammer, was wahrscheinlich nicht war, dann bitte ich um Verzeihung. Sie kennen das vielleicht, haben es gehört, vielleicht auch schon gesagt. Dagegen sage ich in einem wirklichen Sündenbekenntnis, ohne drumherum, ich. Ich spreche nicht von Problemen oder Schwächen, sondern sage, ich habe gesündigt. Und ich tue das nicht entschuldigend, sondern bekenne ohne Umschweife: An Gott und an diese Menschen habe ich gesündigt. Erkenntnis und Bekenntnis von Sünde haben niemals den Zweck, jemanden unter Druck zu setzen oder ihn gar bloßzustellen. Alles, wirklich alles, zielt auf Heilung und Hilfe. Und von daher besteht der eigentliche und entscheidende dritte Aspekt im Zuspruch der Sündenvergebung. Dir sind deine Sünden vergeben. Fürchte dich nicht. Friede sei mit dir. So dieses wirklich umfassende Wort, das im Namen Gottes hier laut wird. Wie sehr Gottes Handeln darauf zielt, genau darauf, dem Sünder seine Gnade zu erweisen, das wird nun auch in der Bibel in sehr vielfältiger Weise beschrieben. Und lassen Sie mich da auch so eine kurze Zusammenstellung von vielen Bibelstellen kurz hintereinander ansprechen. Gott vergibt Sünde. Er sieht sie nicht an. Er nimmt sie weg. Er gedenkt ihrer nicht. Er tilgt sie. Er bedeckt sie. Er vertilgt sie wie den Nebel. Er reinigt den Sünder von ihr. Er verbirgt sein Angesicht vor ihr. Er erlöst von ihr. Er wirft sie hinter sich in die Tiefen des Meeres. Und dementsprechend macht die Vergebung der Sünden den Menschen in einem ganz umfassenden Sinn neu. Wohl dem, glücklich zu preisen, der, dem die Übertretungen vergeben, dem die Sünden bedeckt sind. Oder der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Sündenvergebung, das ist kein einmaliger Vorgang, zum Beispiel am Anfang eines Christenlebens, sondern wir werden immer wieder neu mit der Tatsache der Sünde konfrontiert, im Leben von uns und von anderen. Wie aber soll mit Sünde in der Gemeinde umgegangen werden? In Matthäus 18 gibt Jesus bekanntlich eine Anweisung für den Umgang mit Gemeindegliedern, deren Sünde offenbar geworden ist. Und das Entscheidende ist, er nennt hier drei Stufen, die klar voneinander abgegrenzt sind. Sündigt dein Bruder an dir, geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Erste Stufe. Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir. Zweite Stufe. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Es ist hochinteressant zu beachten, in welchem Zusammenhang diese Aussagen stehen. Voraus geht das Gleichnis vom verlorenen Schaf und danach nimmt Jesus Stellung zu der Frage, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, und dann kommt das Gleichnis vom Schalksknecht. Und damit ist der Tenor dieser Gemeinderegel vorgegeben. Es geht um Rettung und nicht um Verurteilung. Die drei Stufen machen ein ordnendes Verfahren klar, um einen irrenden Bruder zurückzuholen. Es soll festgestellt werden, ob er nicht doch bei der Gemeinde bleibt. Und dabei geht es natürlich nicht um Kirchenmitgliedschaft, sondern es geht letztlich um das ewige Heil oder Unheil. Diese erste Stufe des persönlichen Gesprächs ist keineswegs auf ein Amt, auf ein Pfarramt zum Beispiel beschränkt, sondern es wird von Brüdern und Schwestern untereinander ausgeübt. Ein Dienst der Gemeinde an der Gemeinde. Jeder Christ hat hier Amt und Vollmacht. Und zu beachten ist, dass die eigentliche Entscheidung hier auf dieser ersten Stufe stattfindet. Wo diese Stufe ausgelassen wird, da darf es die anderen nicht geben. Und das ist in aller Regel das Problem in unseren Gemeinden, dass sehr häufig mit der dritten Stufe, mit der Gemeindeöffentlichkeit begonnen wird, bevor mit dem persönlich Betroffenen gesprochen wird. Und dann kommt alles durcheinander und dann wird auch alles schlecht und schief. Die Auswirkungen sind massiv in den Gemeinden. Ein letzter Punkt: aus Gottes Vergebung leben. Wie wirkt sich die Vergebung konkret aus? Wenn man es mal ganz allgemein formuliert, so kann man sagen, unser Leben wird offen vor Gott und ehrlich vor den Mitmenschen. Ich möchte Ihnen das noch zum Schluss anhand von ein paar Beispielen erläutern. Vorbei ist die Flucht und das Versteckspiel vor Gott. Ich stelle mich dem durchleuchtenden Licht von Gottes Wort und Urteil und ich empfange dankbar und glücklich seine Zusage: Fürchte dich nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Und das heißt zum Ersten, ich erhalte die Ermächtigung zum Gebet. Vorher war die Tür verschlossen, Fremdlinge, Gäste. Jetzt ist der Zugang da, das Tor weit geöffnet. Ich darf Gott als Vater ansprechen, darf mit ihm reden. Im Gebet geben wir unsere eigenen Wege auf und lassen uns auf Gottes Wege ein. Im Beten weicht die Ungewissheit, wie es Gott letztlich mit uns meint. Denn Beten macht deutlich: Du meinst es gut mit mir. Und deshalb vertraue ich mich dir an. Vertrauen statt Sorge. Wer Gott nicht kennt, muss sein Leben immer wieder selber in die Hand nehmen, zu sichern suchen. Wer sich dagegen an Gott als den Vater wenden kann, der kann auch das lebenszerstörende Sorgen lassen. Die umfassende Liebe des Vaters umschließt alle Bereiche meines Lebens, alle Bereiche, die Anlass zur Sorge geben könnten. Der dreieinige Gott, so sagt Luther, ist ein Gott, der sich uns allen selbst ganz und gar gegeben hat, mit allem, was er ist und hat. Der Vater gibt sich uns mit Himmel und Erden samt allen Kreaturen, dass sie uns dienen und Nütze sein müssen. Wer aus der Vergebung Gottes lebt, der merkt: Mein Leben ist mir wieder neu geschenkt. Ich brauche es nicht mit eigenen Mitteln festhalten zu wollen. Ich kann gespannt erwarten, was Gott in meine Hände legen wird. Und dieses Vertrauen prägt das Leben heilvoll und umfassend. Und schließlich Zuversicht statt Zukunftsangst. Schuld blockiert, das wissen wir. Auch als eine längst vergangene, lang verjährt, bleibt sie am Menschen haften. Sie lähmt die Gegenwart, blockiert die Zukunft. Ganz anders ergeht es einem Menschen mit vergebener Schuld. Er wird befreit von der Vergangenheit und damit frei für heute und morgen. Angesichts von Schuld erfahren wir Menschen, ich kann das Vergangene nicht ungeschehen machen. Das Leben lässt sich eben nicht noch einmal leben. Aber in der Vergebung zeigt mir Gott, er schafft Neues. Er gibt einen neuen Anfang, neue Zeit, neue Möglichkeiten. Wir werden da sehr nüchtern im Blick auf uns und im Blick auf unsere Mitmenschen. Wer Gottes Urteil recht gibt, wer sich als Sünder bekennen kann und den Zuspruch der Vergebung glauben kann, der wird von einer doppelten Illusion befreit, wie gesagt, der Illusion über mich und die anderen. Nicht das Äußere, nicht das, was man sieht oder hört, nicht der Augenschein ist entscheidend, sondern das, wie Gott die Dinge beurteilt. Weder die anderen noch wir selber brauchen christliche Kraftpakete zu sein, um die Welt zu verändern. Sowohl die anderen als auch wir dürfen Menschen sein, sogar Sünder, die auf die Vergebung Gottes angewiesen bleiben. Und das bringt nun auch die Offenheit gegenüber dem Nächsten. Aus der neuen Gemeinschaft mit Gott erwächst die neue Gemeinschaft zu den Mitmenschen. Sünde zerstört das Miteinander. Durch die Vergebung wird Gemeinschaft in diesem eigentlichen Sinn überhaupt erst möglich. Vergebung wirkt ein neues Verhalten auch im Miteinander. Schlatter sagt, wir werden von der Lüge dadurch frei, dass wir die Wahrheit sagen, von der Bosheit dadurch los, dass wir das Gerechte tun, kommen aus der Verblendung und dem Irrtum dadurch heraus, dass wir das richtige Denken und der Wahrheit in uns Raum geben und machen dem Hassen und Verderben, mit dem wir die anderen schädigen, dadurch ein Ende, dass wir lieben. Jesus handelt dadurch als der Vergebende an uns, dass er uns den guten Weg zeigt. Vergebung ist dort besonders notwendig, wo Menschen sehr eng miteinander zusammenleben, zum Beispiel in der Ehe oder in der Familie. Wer aus Gottes Vergebung lebt, der kann und der soll auch als Ehemann zu seiner Ehefrau, als Vater zu seinen Kindern sagen, hier habe ich Unrecht an euch begangen, bitte verzeiht mir. Solch ein Wort öffnet und kann eine ganz neue Situation schenken. Und das, was für die kleine Zelle gilt, das gilt natürlich auch für die Gemeinde als Ganze. Die Gemeinde, die das Vaterunser und damit auch die fünfte Bitte spricht, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und die auch das Gleichnis Jesu vom Schalksknecht kennt, der diese riesige Schuld erlassen bekommt und seinem Nächsten doch die Vergebung verweigert. Wer zur Vergebung nicht bereit ist, der zeigt an, dass er selbst die Größe der ihm von Gott dadurch gegebenen Gabe überhaupt noch nicht erfasst hat. Und damit droht das Gericht der Entzug der Vergebung. Gottes Vergebung ist keine billige Gnade, die wir gedankenlos für uns selber verbrauchen könnten, sondern sein Heil will auch unsere verfahrenen zwischenmenschlichen Verhältnisse aufbrechen und erneuern. Zum Schluss, wenn das Thema Schuld und Sünde von Beichtstuhl und Kanzel auf die Couch des Psychotherapeuten abwandert, dann sieht es wirklich trostlos in unserer Welt aus. Denn dann kann ja nur noch therapiert, aber eben nicht mehr vergeben werden. Dann werden nur Schuldgefühle bearbeitet, aber es wird keine Last abgenommen. Und deshalb ist es für die Christen und für die christliche Kirche von größter Bedeutung, immer wieder neu zu entdecken, wer wir eigentlich sind und wozu wir eigentlich da sind. Dazu nämlich Boten des Evangeliums zu sein. Die Wahrheit Gottes über unsere Sünde und über seine Vergebung anzusagen und auszurufen. Und das ist nochmal nicht bedrückend und trübe, sondern erhellend und befreiend. Das Wort gilt dem Einzelnen, der Familie, der Gemeinde. Hier soll sich Vergebung auswirken. Hier soll Altes umgeprägt und Neues hervorgebracht werden. Aber dann soll die Nachricht von dem, der die Last wegträgt, hinaus in die Welt. Dann soll die Freiheit des Evangeliums hinein in die Zwänge unserer Mitmenschen. Luther sagt, wenn du Vergebung empfangen hast, wenn dein Herz neu geworden ist, dann magst du Arzt, Philosoph, Schuster, Bauer, ja, wenn es denn sein soll, auch Einsiedler werden. Entscheidend ist, dass die Christen ihrer Welt, ihrer Umwelt diese Botschaft nicht schuldig bleiben. Denn wo Sünde erkannt und vergeben wird, wird dies zu einer Quelle der Freiheit von Einbildungen, Moden und ideologischen Zwängen aller Art. Wer davon weiß und darin auch lebt, dem öffnet sich hier ein Freiraum, in dem Verantwortung, Augenmaß, Zivilcourage, Bescheidenheit und mit dem allem Nächstenliebe gedeihen.